2023 um die gleiche Zeit durfte ich auch die Predigt im Gottesdienst bringen. Da habe ich mich für das Thema entschieden, über die Kinder zu sprechen. Letztes Jahr durfte ich auch zum Muttertag predigen. Da habe ich mich entschieden, über die Ehemänner zu sprechen. Dieses Jahr bin ich wieder zugeteilt worden zum Muttertag mit der Predigt. Wer käme jetzt dran, Kinder? Bitte? Ja, ihr werdet lachen, genauso dachte ich auch. Eigentlich sollten die Ehefrauen jetzt drankommen, aber ich dachte an das Bibelwort aus Psalm 131,1. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Ich habe mich tatsächlich damit ein bisschen beschäftigt, auch angefangen vorzubereiten, aber ich habe mich dann doch in der letzten Woche umentschieden. Und wenn ich nächstes Jahr dran bin, spreche ich über Großeltern. Also, nein, ist natürlich auch ein spannendes Thema. Wenn es um die Ehefrauen geht oder auch Mütter oder auch Frauen in der Bibel. Aber heute möchte ich es ein bisschen weiterdenken und ich möchte über die Familie sprechen. Ehe und Familie anhand von Epheser 5, diesem bekannten Abschnitt. Wobei ich glaube, dass der gar nicht so bekannt ist. Auf den Hochzeiten hört man den immer wieder. Ich habe den Eindruck, den kennt jeder in- und aus, wenn ich das mag, aber damit zusammenhängen, dass wir unter anderem auch mit Trauungen beschäftigt sind und uns damit auseinandersetzen, aber vielleicht ist er gar nicht so präsent für uns im Alltag. Und deswegen möchte ich heute, so soll auch das Thema lauten, die christliche Haustafel darüber nachdenken mit euch und den Text zuallererst lesen aus Epheser Kapitel 5 ab Vers 20. Entschuldigung, ab Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. In diesem Text wird es sehr deutlich, dass Gott eine Ordnung vorgesehen hat. Wir lesen hier, dass man zuallererst, dass wir uns einander unterordnen sollen. Dann lesen wir von der Unterordnung der Frau. Dann lesen wir, dass der Mann sich Christus unterordnet. Wir lesen, dass die Frau den Mann ehrt, dass aber der Mann die Frau lieben soll. Und wenn wir das alles zusammenbringen, dann haben wir die perfekte Harmonie für unser Leben. Und so hat sich Gott das auch gedacht und ich glaube, deswegen beginnt dieser Abschnitt auch mit diesem Wort, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und ich möchte auf vier Punkte eingehen. Zuallererst die Liebe der Männer gegenüber ihren Frauen. Zweitens die Unterordnung der Frau. Drittens das Verlassen und Anhängen. Viertens das Bild der Ehe, ein Hinweis auf die Gemeinde. Hat jemand mitgezählt, wie oft hier die Anweisung an die Männer ausgeht, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen? Diejenigen, die in den letzten Jahren geheiratet haben, die wissen vielleicht noch, oder bei mir die Ehevorbereitung gemacht haben, die wissen vielleicht noch, wie oft das war. Sind jetzt nur schüchtern. Aber es ist viermal, wird das hier erwähnt. Und das ist interessant. Kinder, nochmal eine Frage. Ich möchte euch bei diesem Thema auch hin und wieder mitnehmen. Die Frage geht jetzt an euch. Wenn es um Liebe in der Familie geht, wer ist für Liebe verantwortlich? Die Mutter oder der Vater? Die Mutter, ne? Dachte ich auch. Weil die Mutter, die ist sanft, sie ist angenehm vom Wesen, sie ist freundlich, sie lächelt, immer nicht so streng wie der Vater. Ne? Also ist eigentlich logisch und liegt auf der Hand, dass von der Mutter die Liebe ausgeht. In diesem Text ist allerdings sehr interessant, dass das viermal diese Anweisung an die Männer geht oder die Feststellung, die Männer sollen die Frauen lieben. Zum einen wie sich selbst, zum anderen wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das hat mich dahin gebracht, dass die Männer verantwortlich sind für die Liebe im eigenen Haus. Also ich bin dafür verantwortlich, dass bei uns im Haus Liebe ist. Dafür sind die Ehemänner verantwortlich. So, und die Männer müssen das Haus, das Leben so gestalten, dass Liebe in der Familie gelebt werden kann. Und deswegen ist es so wichtig und dieser Fokus in diesem Text, der liegt auch auf diesem Aspekt, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Der Vergleich, der ist hier immens. Der Vergleich der Männer oder der Liebe der Männer wird verglichen mit Christus und der Gemeinde. Christus hat uns zuerst geliebt, so sollen die Männer auch zuallererst die Frauen lieben. Was bedeutet das praktisch? Dass es ganz bedingungslos und sehr aufopferungsvoll aussehen muss. Also unabhängig davon, ob die Frau heute nett ist, ob die Frau heute lächelt oder nicht. Die Liebe muss von dem Mann ausgehen, bedingungslos und aufopferungsvoll. Die Männer machen den ersten Schritt, so wie Christus den ersten Schritt auf die Gemeinde hinzugetan hat, zu den Menschen und ihnen das Heil ermöglicht hat, so sollen auch die Männer den ersten Schritt machen. Bedeutet ganz praktisch, sollte es in der Ehe irgendwie Kriseln oder Schwierigkeiten geben, dann sollten die Männer den ersten Schritt tun und dafür Sorge tragen, dass diese Uneinigkeit aus der Welt geschaffen wird. Und ich möchte an dieser Stelle die Männer ermutigen, dass sie das auch tun. Und dass sie sich da in dieser Verantwortung sehen und auch die Liebe so mit den Frauen zeigen. Wir möchten, dass zu Hause Frieden ist und dass es hier harmonisch abläuft. Wir möchten auf die Frauen zugehen und wir möchten dafür Sorge tragen, dass hier alles geklärt ist. So wie Christus zuerst auf die Gemeinde gegangen ist, auf die Menschen zugekommen ist, so sollten die Männer auch den ersten Schritt zu den Frauen machen. Was heißt das noch, wenn Christus seine Liebe zur Gemeinde verglichen wird mit den Männern, die ihre Liebe den Frauen zeigen müssen? Die Männer sollten sich um die Frauen kümmern, so wie Christus sich auch um die Gemeinde gekümmert hat. Es ist so, dass Christus nicht nur die Menschen erlöst hat oder ihnen das Heil anbietet, dass sie ewig leben, sondern er hat alles dafür getan, dass wir jetzt in der Zeit, wo wir noch auf der Erde sind, heilig leben können und dass wir ihm auch dienen können. Und dafür hat er alles vorbereitet. Und nur ein Beispiel, es heißt an einer Stelle, der Friede Gottes, in Philippa heißt es, wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Das bedeutet, unabhängig von allem Ärger und Stress und allen Komplikationen, die wir im Leben erleben, ist es so, dass der Herr Jesus Christus den Frieden in uns bewahrt. Und den Frieden, der Friede bleibt in uns. So kümmert er sich um uns. Und dieses Bild, das sollten wir Männer auch auf unsere Ehe übertragen und wir sollten uns um die Frauen kümmern, dass es den Frauen gut geht. Also die Liebe kann romantisch sein. Es gibt da viele Möglichkeiten, wie man sie zeigt, aber sie muss praktisch auch gelebt werden und auch gezeigt werden, so dass die Ehefrau weiß, ich bin geliebt von meinem Mann. Und natürlich ist es fantastisch, wenn die Kinder das auch mitbekommen, dass der Mann einmal eine zärtliche Geste macht oder auch der Mutter einen Kuss gibt oder irgendwie gute Gesten zeigt, dass die Kinder sehen, so lebt man mit einer Ehefrau zusammen oder so wird eine Ehe gestaltet. Dass die Kinder sehen, das ist Liebe unter Eheleuten. Und das sollten Sie von zu Hause dann auch mitnehmen. Zweitens, ich möchte zu dem Punkt kommen, die Unterordnung der Frau. Hier wird es so nüchtern gesagt. Die Frauen, also hier heißt es in Vers 1, in anderen Übersetzungen sind es zwei Sätze, in meiner Übersetzung ist es ein Satz, ab Vers 21 heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Und in anderen Übersetzungen heißt es, die Frauen soll sich dem Mann unterordnen in allem. Und das ist schon eine steile Aussage, wenn man das von den Frauen verlangt. Das hängt aber mit dem ersten Punkt zusammen, den wir uns gerade eben angeschaut haben. Zwar nur sehr oberflächlich, aber damit hängt das zusammen. Wenn der Mann die Frau liebt, diese Liebe zeigt, sich um die Frau kümmert, dann ist es für die Ehefrau ein leichtes, sich zu unterordnen. Und das ist das, was Christus oder was Gott hier durch Paulus in Vers 21 sagt, ordnet euch einander unter. Christus hat den Menschen gedient und er hat das gezeigt. Und das beste Beispiel ist auch in Johannes 13, wo er die Fußwaschung praktiziert und sagt, ich bin der Meister, aber ich bin euch zum Diener geworden. Und so sollten die Männer sich auch dienend der Frau zur Verfügung stellen und den Frauen dienen. Und das bedeutet dieses einander unterordnen. Und wenn das passiert, dann ist es für die Frauen ein leichtes, sich zu unterordnen. Und es ist ein perfektes Zusammenspiel. Deswegen, die Unterordnung der Frau hängt zum Teil damit zusammen, zum größten Teil, wie die Männer leben. In 1. Petrus 3, Vers 1 bis 2, damit möchte ich die Frauen auch ermutigen, dieses zu leben. Da heißt es, und Petrus erklärt es so, dass das, diese Unterordnung dem eigenen Mann, stellt ein gottesfürchtiges und rechtschaffenes Leben dar. Es ist ein reiner und gottesfürchtiger Lebensstil, der damit gezeigt wird. Also wenn die Frauen sich den Männern in allem unterordnen. Wie gesagt, wenn der Mann sich um seine Frau kümmert, so wie Christus sich um die Gemeinde gekümmert hat, ist es der Frau ein leichtes, sich vom Mann leiten zu lassen. Folgende Schwierigkeiten können bei diesem Thema auftauchen, und zwar, dass die Frau stolz ist und sich nicht unterordnen möchte. Das kann ich auch nachvollziehen, denn wir sind alle sehr individualistisch auch aufgewachsen, vielleicht nicht erzogen, aber aufgewachsen. Wir denken selbst, wir lernen selbst für die Schule, wir sind für unsere Noten verantwortlich, wir gehen unseren eigenen Weg, machen eine eigene Ausbildung und tragen dafür Sorge, dass wir irgendwann selbstständig auf Beinen stehen können. Wieso sollte die Frau sich jetzt dem Mann unterordnen und nicht selbst denken können? Nun, zum einen heißt das nicht, dass die Frau nicht mehr selbst denken kann, also das möchte ich von vornherein klarstellen, aber doch heißt das, sich dem Mann in allem zu unterordnen, dass der Mann in allem die letzte Verantwortung hat. Und das auch vor Gott verantworten muss. Und da kann es schon sein, und das kann ich auch verstehen, wenn die Frauen einfach diesen Stolz in sich haben und es ihnen schwerfällt, sich zu unterordnen. Zweitens kann es sein, dass die Frau ein mangelndes Vertrauen ihrem Mann gegenüber hat und dass sie dem das nicht zutraut, die Ehe oder das Familie oder das gesamte Leben zu gestalten. Drittens kann es auch die Einstellung des Mannes oder auch das Versagen des Mannes sein. Faulheit, Gleichgültigkeit, Eigensinnigkeit. Und an diesem Punkt muss ich sagen, dass wir Männer oft selbst schuld sind, wenn wir es den Frauen schwer machen, sich uns zu unterordnen. Deswegen möchte ich nochmal diesen Hinweis machen. Es ist ein perfektes Zusammenspiel, so wie Gott sich das gedacht hat. Ordnet euch einander unter. Die Männer dienend der Frau, dass sie dafür Sorge tragen, dass es ihr gut geht. Und die Frau soll sich dann in allem den Mann unterordnen. Und der Mann wird die Verantwortung dann gut wahrnehmen. Und ein kleiner Satz nebenbei zu diesem Punkt, die Unterordnung der Frau. Wenn die Frauen es den Männern zutrauen, dass die Männer das Leben gut gestalten, dann ehrt das die Männer am meisten. Also wenn die Männer merken, dass die Frau Vertrauen hat in den Mann, stärkt das den Mann. Ich möchte zum dritten Punkt kommen. Verlassen und anhängen. Hier wird dieses Zitat aus dem Alten Testament genommen und da heißt es, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das bezieht sich natürlich auf dieses einmalige Geschenk der Sexualität in der Ehe, aber nicht nur das. Wenn es heißt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, was bedeutet das alles? Zum einen wird hier der geniale Gedanke Gottes offenbar, nämlich, dass jedes Ehepaar, das zustande kommt, dass etwas Neues entsteht. Bedeutet, erzogen worden bin von meinen Eltern, werde niemals identisch die gleiche Ehe oder das gleiche Familienleben gestalten, wie meine Eltern es mit uns gemacht haben, sondern es wird etwas ganz Neues. Das hat mich daran erinnert, wie Gott auch die Schöpfung gemacht hat. Alle Blätter an den Bäumen sind alle unterschiedlich. Jedes Blatt ist identisch. Jede Schneeflocke ist einzigartig. Keins gleicht dem anderen. Jeder Fingerabdruck des Menschen ist einzigartig. Es gibt keinen Fingerabdruck zweimal auf der Welt. Und ich glaube, so hat er sich das auch mit der Ehe gedacht. Und das zeigt die Vielfältigkeit Gottes und auch diese Vielart der Schönheit, dass Gott es mag, wenn es bunt ist, wenn es vielseitig ist. Und das macht uns Menschen auch frei, wenn wir in eine Ehe gehen. Und wir sind davon befreit, diesem Druck standzuhalten, ich muss so eine Ehe gestalten, wie er gesagt hat oder wie ich es gesehen habe. Du darfst deine Ehe frei gestalten. Natürlich nimmst du das Gute mit, das, was dich gut beeinflusst, durch dich gut geprägt hat, die guten Ratschläge, die dir gegeben wurden, die nimmst du alle mit. Aber du gestaltest deine Ehe so, wie es Gott aus diesen zwei Menschen, die jetzt geheiratet haben, so wie es dann möglich ist. Du musst nichts kopieren. Und das, also dieser Gedanke, der macht einen doch frei, oder nicht? Also man darf die Ehe gestalten. Und wenn wir so Eheleute begleiten, ich versuche die dann immer zu ermutigen, Mensch, macht das Beste draus. Guckt nicht unbedingt auf andere, so das, was bei euch möglich ist, das tut. Und dann hängt euch voll rein und gestaltet die Ehe schön. Dieses Verlassen bedeutet aber noch mehr. Nicht nur, dass man das eigene Elternhaus verlässt und etwas Neues gestaltet und etwas Neues entsteht, sondern dass man das Alte verlässt. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Die grundlegenden Dinge, die hast du in deiner Kindheit, Teeniezeit und Jugendzeit gelernt. Auch deine Charakterzüge, auch deine Überzeugungen. Und vieles Schlechte ist in dieser Zeit auch in dein Leben hineingekommen. Schlechte Angewohnheiten, schlechte Vorbilder, falsche Vorstellungen über Leben, Glauben und das Miteinander. Und all diese Schlechte, das sollst du verlassen. Wenn du jetzt diese neue Ehe eingehst, dann sollst du das verlassen. Und hier können wir uns alle selbst hinterfragen. Gibt es bei uns noch Bereiche, in denen wir seit unserer Ehe bis heute keinen Fortschritt feststellen, weil wir gewisse Dinge nicht verlassen haben? Wir haben das in unserem Elternhaus gemerkt. Der Vater schreit ständig, ich schreie auch. Kein Fortschritt, keine Besserung. Wir haben das bei uns im Elternhaus gesehen, dass der Glaube nicht ausgelebt wird, also leben wir den Glauben auch nicht aus. Ist dann Fortschritt entstanden? Habe ich überhaupt Fortschritte gemacht, mein Charakter verbessert, seitdem ich verheiratet bin? Und diese Frage müssen wir uns selbst stellen. Haben wir das Alte verlassen? Es ist auch bei ganz vielen Dingen so, auch gerade im Bereich der Sexualität, dass die meisten Eindrücke negativ damit behaftet sind und man in der Kindheit irgendwie von da eine Information bekommen hat, von da eine Information bekommen hat. Und dass man mit diesem Gedankengut in die Ehe geht und einen intimen Bereich auslebt, von dem man falsch denkt, grundsätzlich falsch denkt. Und dann sagt die Bibel, verlassen, verlassen und dein Denken neu gestalten. Schau in die Bibel. Was sagt die Bibel, wenn es um das Miteinander geht? Dass man sich gegenseitig, dass die Bibel sagt, der Mann soll so leben, als würde es nicht um ihn gehen, sondern nur um die Frau. Und die Frau genauso. Also es geht absolut darum, dass man sich aufopfert und das ist dieser Grundgedanke. Und das bedeutet, das Alte verlassen, in die Bibel schauen und es neu gestalten. Und so geht es um viele Bereiche des Lebens. Wir sind falsch geprägt worden, haben falsche Einflüsse mitgenommen und wir bringen das und schleppen das in die Ehe mit und wundern uns, dass gewisse Bereiche nicht besser werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Alte, was schlecht gelaufen ist, was uns schlecht beeinflusst hat, schlechte Gewohnheiten, schlechte Vorbilder, falsche Vorstellungen, dass man das verlässt und etwas Neues, etwas Gutes gestaltet. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Das Bild der Ehe, ein Hinweis auf die Gemeinde. Wir lesen es hier. Dieses Geheimnis ist groß, da geht es um diesen Gedanken, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Dieser ganze Text, der ist eingebettet in einem Kontext und der Epheserbrief ist folgendermaßen aufgebaut, dass in den ersten vier Kapiteln das Heil, die Erlösung, alles erklärt wird. Und das wird sehr fantastisch erklärt, auch wie die Gemeinde als ein Leib funktioniert. Und ab Kapitel 4, in Mitte des vierten Kapitels, beginnt Paulus dann, ich sag mal, den praktischen Teil und er gibt klare Anweisungen weiter, wie Christen leben sollen. Und diese Anweisung, in diesem Kontext befinden wir uns jetzt hier, das gehört immer noch dazu, bedeutet, wenn er jetzt über die Ehe spricht, so gilt es erst recht den Ehepaaren und auch den Familien, dass wir alles, was davor steht, auch für in unser Eheleben mit hineinnehmen. Und da geht es gerade darum, dass wir in Einheit miteinander leben sollen, dass das Band des Friedens umgürten soll und so weiter, dass die Liebe herrschen soll und alles das soll in der Ehe gelebt werden. Nicht nur, damit es uns gut geht, sondern damit wir als Ehe, als Familie ein Zeugnis für Menschen sind und die sehen, so verhält sich das mit Christus und der Gemeinde. Also die Ehe, die Familie ist ein Bild für Menschen, die Jesus nicht kennen, für Christus und die Gemeinde. Und das sollte uns ermutigen, dass wir die Ehe gut gestalten, dass wir uns hier auch vom Ziel her lenken lassen. Es ist viel besser, wenn ein Team weiß und jeder davon überzeugt ist, wir haben alle ein Ziel, wie in einer Fußballmannschaft. Wenn 11 Männer auf den Platz gehen, dann will jeder gewinnen. Wir denken an die spannenden Spiele Paris gegen Bayern. Das hat gefühlt die halbe Nation hier mitgenommen, waren unglaubliche Spiele Und man hat gerade im ersten Spiel gesehen, wie viel Feuer dahinter steht, wie viel Kunst, wie viel Können, aber jeder wollte gewinnen. Und jeder von den 11 Männern, von beiden Mannschaften, hatte diesen Siegeswillen. Und wenn wir das in der Ehe auch mitnehmen und genauso beide miteinander denken, wird es uns gelingen, über viele Kleinigkeiten hinwegzusehen und wir schauen nur auf das Ziel und sagen, komm, ist egal, das ist es jetzt nicht wert, lass uns weitergehen. Und dass wir uns dann gegenseitig so motivieren und so auf das Ziel hinzugehen. Und ich glaube, das wird uns sehr, sehr helfen, wenn wir das in unseren, vor unseren Augen haben, dass die Ehe ein Bild für Christus und die Gemeinde ist. Dass wir ein Ziel haben, dass wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten hier aufhalten sollen. Wobei ich auch hier hinzufügen muss, vieles muss besprochen werden, vieles muss geklärt werden. Ihr merkt, das ist einfach so ein großes Thema, man kann es von jeder Seite sehen. Aber der Grundgedanke ist klar, wir haben ein Ziel, auch als Ehepaar. Wenn ihr in der Öffentlichkeit seid, unter Freunden, in der Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz, dann soll die Ehe so gesehen werden, dass ihr ein Team seid und es wird nicht schlecht übereinander gesprochen, wie über die Gemeinde. Wenn wir an unserem Arbeitsplatz sind, sollten wir nicht schlecht über unsere Gemeinde sprechen. Es geht gar nicht darum, dass man Fehler vertuscht oder sie verbirgt. Jeder weiß, dass wir Sünder sind. Aber wir schätzen einander trotzdem, lieben und unterstützen trotzdem. Und das soll auch in der Ehe gelebt werden, dass man sich gegenseitig schätzt und dass man sich gegenseitig hochhält. Wenn die Männer alleine sind und über Frauen reden, dann muss die Ehefrau hochgehalten werden. Genauso andersrum. Dieser Gedanke, mit dem möchte ich gerne auch schließen, das Bild der Ehe, ein Hinweis auf die Gemeinde. Ihr wundert euch, dass die Predigt jetzt schon zu Ende ist und ich auch. Ich muss echt sagen, also die Geistesgabe ist in der Bibel nicht beschrieben, aber ich habe die Gabe der Kürze. Ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht künstlich hier noch gewisse Dinge sagen, wobei es viel darüber nachzudenken gäbe. Aber ich möchte gerne zum Schluss kommen und möchte mit einem Gebet abschließen. Lass uns bitte dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diesen genialen Gedanken der Ehe und dass du die Ehe geschaffen hast. Wir sind dir dankbar, dass wir dieses Glück hier auf Erden schon erleben können, was du in die Ehe hineingelegt hast. Unser Gebet ist es heute, dass wir unsere Ehe und die Familie so gestalten und so leben, wie du es hier im Epheser 5 erklärt hast. Das wollen wir behalten, das wollen wir beherzigen und wir möchten dich bitten, dass du uns da deinen Segen und das Gelingen schenkst. Amen. Wir nehmen Platz.